So, schönen guten Abend. Ingo Schaper, mein Name, für alle, die mich nicht kennen. Wir haben heute einen extrem coolen Text vor uns. Wer von euch kennt den Influencer mit den blauen Haaren, Rezo? Die Vernichtung der CDU oder wie auch immer, was der mal gemacht hat. Ihr kennt das, ja? Rezo hat jetzt neulich vor kurzem über das Christentum auch gesprochen und hat gesagt, es stehen so krasse Dinge in der Bibel. Christen, die das nicht wahrhaben wollen, sind ein bisschen weird. Weird meint so viel wie seltsam oder komisch. Ja, es stehen so krasse Dinge. Und heute in unserer Predigt kommt so ein krasses Ding raus. Deshalb schön, dass ihr dabei seid und so, lasst euch mal ein bisschen mit reinnehmen. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus geht eine Nacht beiseite. Er geht auf einen Berg. Er ist nicht bestellt. Das ist jetzt immer, was auch immer es ist. Er geht auf einen Berg, um zu beten. Und Jesus betet die ganze Nacht, denn es soll ein entscheidender Tag folgen. Und es wird auch ein entscheidender Tag nachfolgen. Als er fertig ist, ruft er seine Nachfolger, das ist eine größere Schar, etwa um die 70 Leute, und er wählt aus diesen 70 Leuten 12 Männer, die in der Weltgeschichte tatsächlich bekannt geworden sind als die Jünger Jesu. Da muss man nicht Christ sein dafür, man weiß, dass Jesus Christus 12 Jünger hatte. Ja? Ihr könnt das mal hier, den Text könnt ihr noch auslassen, ich erzähle mal ein bisschen die Vorgeschichte sozusagen, dann lenkt uns das ein bisschen ab. Das ist sozusagen der Tag, in dem die 12 Jünger Jesu berufen wurden. Die werden hier namentlich im Lukas-Evangelium Kapitel 6, wo heute unser Predigtext ist, werden die 12 namentlich genannt und so weiter. Und dann steht hier so ein bisschen im Luthertext in den Versen direkt vor unserem Bibeltext, steht dann, Jesus hob seine Augen auf über diese seine Jünger, sprich, das heißt auf Hochdeutsch, auf Neudeutsch sozusagen, Jesus guckte seine Jünger mal richtig an und sagte zu ihnen, ihr seid glücklich, wenn ihr arm seid, wenn ihr jetzt hungert, wenn ihr jetzt weint, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und so weiter, um meinet Namen willen, freut euch und tanzt, euer Lohn ist im Himmel. Aber dagegen wehe euch den Reichen, denn ihr habt euren Trost jetzt schon. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Wenn ihr jetzt lacht, werdet ihr später weinen und so weiter und so fort. Wohl und wehe. Nach der Berufung der Jünger, ja? Nach der Berufung der Jünger sagt er das zu den Jüngern. Und dann kommt unser Bibeltext. Und unser Bibeltext, das muss man sagen, was wir heute lesen, das ist, braucht man überhaupt nicht drüber predigen. Das ist so klar und so eindeutig, aber so krass, das ist voll der Hammer. So, und jetzt kannst du mal bitte den einschalten. Ich sage euch, die ihr zuhört, wenn ihr nicht zuhört, hört ihr sowieso nicht, ne? Liebt eure Feinde, ist schon mal krass. Tut wohl denen, die euch hassen, also tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Bittet für die, betet für die, die euch beleidigen. Wenn dich einer auf eine Wange, hier steht Backe vielleicht, wenn dich einer auf eine Wange schlägt, ins Gesicht, dem biete auch die andere da. Wer dir deinen Mantel stiehlt, dem gib auch den Rock noch dazu. Wer dich bittet, dem gib, wer dir das Deine nimmt, also wer dich beklaut, von dem fordere nicht zurück. Also ist schon heftig, oder? Und so wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihr ihnen auch. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, seid ihr so viel besser als andere? Das tun die, die Gott nicht kennen, auch. Das macht jeder. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, wie viel besser seid ihr? Das macht jeder, die anderen tun es auch. Deshalb sollt ihr eure Feinde lieben und Gutes tun. Leid, ohne dass ihr davon einen Gewinn erhofft. Dann wird euer Lohn groß sein und die Menschen werden euch kennenlernen als Kinder des Höchsten. Er ist nämlich auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel, also Gott, auch barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das sind drei Sachen, richten, verdammen und vergeben. Zwei negative, richtet nicht, verdammt nicht, das meint so aburteilen. Ja, wir sind ja schnell dabei, der ist ein Arsch. Nein, so geht das nicht, sagt Jesus. Richtet nicht, sprecht nicht so schnell eure Urteile über die Menschen. Verdammt sie nicht so schnell. Eigentlich überhaupt nicht. Wer richtet, ist nämlich Gott im Himmel. Wir sind keine Richter. Ja? Stattdessen vergebt. Vergebt, wo euch Böses angetan wurde. Gebt darüber hinaus. Also Gutes geben. Allen Menschen, wer auch immer da ist, gebt ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man dann in euren Schoß geben. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch messen. Das ist, ich finde, wenn man sich das mal alles anschaut, dann, das ist ja durch das ganze Leben eines Menschen hindurch wie so ein Querschnitt und immer nur Forderungen, mach das, mach das und dann noch auf so hohem Level sozusagen, das ist mal wirklich krass. Danach redet Jesus dann weiter, die Story sozusagen geht weiter. Er sagt ein Gleichnis, ein Blinder kann auch keinem anderen Blinden den Weg weisen, sie werden am Ende beide stolpern und hinfallen oder wenn du einen Balken im Auge hast, kannst du nicht den Splitter von deinem Bruder, von deiner Schwester aus dem Auge ziehen, musst du erstmal kümmern. Habt ihr schon mal, wisst ihr, wie Balken ist immer so, ja? Wenn der im Auge ist, ja ein Bild, dann ist man tot eigentlich. Ja, das, also ihr merkt, das ist damit gemeint. Das ist sozusagen das Erste, was ich euch sagen wollte. Zu der Jüngerberufung gehört am Ende, dass Jesus solche Sätze sagt, solche Forderungen aufstellt, solche Dinge seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Er hat sie gerade berufen. Sie wussten wahrscheinlich nicht, worauf sie sich einlassen. Aber das hat er ihnen gleich als Erstes gesagt. Wenn wir uns die weitere Geschichte angucken, ist erstmal eins tröstlich. Die Jünger haben das nicht, jedenfalls zu Zeiten, was das Neue Testament berichtet, umsetzen können. Die waren mit Jesus unterwegs und so ein bisschen sind wir da in guter Gesellschaft mit den 12 Jüngern Jesu. Die waren auch nicht besser als wir, erstens. Aber das ist nicht die ganze Botschaft dieser Predigt, nicht wahr? Wir merken daran nur, das, was Jesus hier sagt, überfordert, natürlich. Wer kann das alles? Wer von euch lebt so? Ganz mal Hand hoch. Wer von euch lebt so? Ja, ist richtig. Und ich, mir fällt es auch schwer, gebe ich zu. Aber wenn wir das zusammendenken mit der Berufung der Jünger, dann haben diese Sätze nicht nur, weil sie so eine harten, extremen Aussagen sind, sondern weil sie an dieser Stelle platziert sind, die haben den Charakter eines Programms oder einer Grundordnung, wie so eines Leitfadens im Reich Gottes,
soll es so lang gehen.
Wenn du mir nachfolgen willst, wenn du dich fragst, wie soll denn ein Christ leben, dann bitte, hier ist das Lebensprogramm für einen Christen. Das ist der erste Gedanke. Es ist etwas, woran wir uns orientieren. Es ist etwas, was wir Tag für Tag uns überlegen, worüber wir nachdenken, was uns besser machen soll, wo wir Tag für Tag dran arbeiten. Wir wissen ganz genau, dass wir es nicht schaffen. Und spätestens, wenn du vor einer grünen Ampel stehst und dein Vordermann fährt nicht los und dann fährt er los und dann wird schon wieder rot, dann ist ganz genau, vergibst du nicht, wo du vergeben solltest, sondern ich möchte dann nicht bei dir im Auto sitzen und dich zuhören. Ist auch gut, dass du dann nicht in meinem Auto sitzt und mir zuhörst. Das, was wir heute hören, ist das Programm für Christen, Lebensprogramm für Christen, an dem sie wachsen sollen. Jesus ähnlicher werden. Jesus hat das gemacht. Jesus hing am Kreuz und hat gebeten, seinen Vater gebeten, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat für die um Vergebung gebeten, die ihn gekreuzigt haben. Also das ist sozusagen die Lebensart von Jesus. Was kann man noch dazu sagen? Man muss sagen, dass dieses Evangelium nach Lukas Kapitel 6, haben wir hier Lukas, das ist geschrieben und es gab zu der Zeit, und Lukas schreibt es auch deswegen in sein Evangelium, es gab zu der Zeit schon Christenverfolgung. Da wurde man, weil man Christ ist, im Römischen Reich, ich denke, jeder weiß das heutzutage, vielleicht ist es nicht mehr so ganz so, aber im Römischen Reich wurde in den ersten Jahrhunderten Christen blutig verfolgt, sie wurden in den Arenen den wilden Tieren vorgeworfen oder irgendwie hingeschlachtet, auch gekreuzigt zur Belustigung des Volkes und so weiter und so fort. Damit verbunden war natürlich ein breites Verhalten der breiten übrigen Masse im Römischen Reich von Denunziation, Verpetzen, Anschwärzen, der gehört auch dazu, musste gar nicht stimmen. Dann wurden die halt alle eingesammelt und hingerichtet, auf grausige Art und Weise. Und dann schreibt Lukas sein Evangelium für solche Menschen, die sich nicht zu Abendgottesdiensten in gepflegter Runde treffen und dann ist so besonders gemütliches Licht und hier vorne ist der Beamer mit einer Kerze und einer Hand. So, sondern die treffen sich in den Abwasserkanälen der Stadt Rom, unterirdisch in den Katakomben, in den Grabstätten Roms und so weiter, heimlich schleichen sich dahin und so. Die hören diese Worte aus dem Lukas-Evangelium. Und dann gewinnt das hier nochmal eine ganz andere Dimension. Dein Nachbar, der dich angeschwärzt hat, dem sollst du vergeben. Bete für den, der dich verflucht, der dich verpetzt, der dich ausliefert. Segne den. Versteht ihr, was das für eine Macht hat, dieses Bibelwort, in der Situation der Christenverfolgung? Und das ist sozusagen eine weitere Ebene, sozusagen. Die erste Ebene ist da, wo Jesus tatsächlich auf dem Feld steht und zu seinen Menschen spricht. Aber die zweite Ebene ist die, dass Lukas diese Geschichte aufschreibt für die Menschen, die in den großen Städten und auf dem Plattenland im gesamten Römischen Reich an Jesus geglaubt haben und deshalb verfolgt waren. Die man ausgeliefert hat und wo es so einfach war, sie loszuwerden. Und dann konnte man noch am Wochenende ins Amphitheater gehen und zugucken, wie der unliebsame christliche Nachbar gekreuzigt wurde. oder von irgendeinem Löwen aufgefressen wurde. Und wie er weint und schreit und so weiter und so fort. Ja, das ist. Und der hat aber dieses Bibelwort gelesen: Tut wohl denen, die euch übel tun, die euch verleumden. Wir merken, Christsein ist keine Sache irgendwie für, na, so wie wir Urlaub machen. Wenn wir Urlaub machen, dann wollen wir einen gewissen Luxus und das Gediegen haben und dann wollen wir mal so ein bisschen entspannen und so. Ne? Christsein ist eine Sache, die kann sehr unangenehm sein. Die geht an unseren Stolz ran, die geht an unser Selbstverständnis ran, dass wir die Dinge im Griff behalten wollen und uns nicht ausliefern wollen und dann noch gute Miene zum bösen Spiel machen und die segnen, die uns verfluchen und denen Gutes tun. Ihr versteht. Das ist, Christsein ist nicht Urlaub machen. Christsein kann bedeuten, und Gottlob ist es in unserer Gesellschaft hier in Deutschland nicht so, dass wir schwer bezahlen müssen dafür, dass wir Christen sind. Das ist anderswo auf der Welt, ist das so. Es gibt die neuen Nachrichten hier auch aus Syrien, dass da, weil Christen Christen sind, werden sie in ihren Kirchen überfallen und erschossen, und in vielen anderen Ländern ist das genauso. Die Christenheit ist heutzutage jedenfalls, sind es die Menschen, die am meisten verfolgt werden und bedroht werden um ihres Glaubens willen auf dieser Erde. Noch was, ganz anderer Gedanke. Der sowas sagt, Jesus, der Religionsgründer sozusagen, der uns zu Christen macht, durch seinen Tod am Kreuz, ja, der hat sich ganz sicher nicht vorgestellt, dass Christen mit Feuer und Schwert auf Kreuzzüge gehen und andere Menschen töten, die nicht Christen sind. Versteht ihr, was ich meine? Der hat sich todsicher nicht vorgestellt, dass Christen hingehen und andere unter Druck setzen, damit sie sich bekehren zum christlichen Glauben. Wenn jemand persönliche Freiheit, Glaubens- und Religionsfreiheit will, wollte, dann ist es Jesus. Weil Jesus möchte, dass Menschen sich frei entscheiden für ihn und nicht, weil sie unterdrückt werden oder bedroht werden. Wir merken, dass Kirche auch nicht gleich Jesus ist und dass Kirche sich von einem solchen Text in ihrer Geschichte durchaus entfernt hat. In diesem Text steht nichts davon, dass die kleinen Gläubigen in aller Welt ganz viel Geld geben, damit irgendwo an einer Stelle in einer Stadt eine goldene Kirche entsteht. Ein Petersdom, sagen wir mal. Da steht hier nichts davon. Ganz anders, Jesus hat das, was er hier fordert von uns, selber am eigenen Leib und mit dem eigenen Leben durchlebt und vorgemacht. Auch das gehört in diese Predigt rein als ein weiterer Gedanke. Was bleibt denn dann für uns heute noch übrig? Ihr seid ja zu einem schönen Abendgottesdienst gekommen mit ein bisschen Lobpreis und so. Und dann gibt es hier so eine üble Klamotte aus der Bibel. So ein krasses Ding. Und ihr müsst euch das nun anhören. Und es ist der Abend hinüber, emotional jetzt, ja. Wahr ist, dass das hier tatsächlich so ist. Christian ist kein Spaziergang, Christian ist kein Urlaub. Wahr ist, dass vor uns schon viele Christen tatsächlich mit Leib und Leben bezahlt haben für ihren Glauben. Und nicht nur damals in der Christenverfolgung im alten Rom, sondern durch alle Zeiten hindurch, immer wieder, bis auf den heutigen Tag, tun das Geschwister. Im Iran, in Nordkorea, wo auch immer. Das ist alles, das sind keine Fake News, sondern das kann man nachweislich lesen und leider Gottes ist es so. Drittens, Kirche hat sich nicht immer daran gehalten und Kirche hat gerade diese Bibelworte mit fettem Strich durchgestrichen. Das ist eine Schande und das ist etwas, was uns heute auch unser Glauben und unser Gespräch mit Menschen, die nicht glauben, was es uns ein bisschen unmöglich macht und ganz schwierig macht, mit solchen Menschen zu reden. Nicht wahr? Weil die natürlich immer gleich sagen, Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverbrennung und ihr kennt das alles. Der Einzige, der in dieser Thematik hier irgendwie glaubwürdig geblieben ist, ist unser Herr Jesus Christus, der das konsequent durchgezogen hat bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und das, finde ich, ist auch derjenige, an dem man sich nur halten kann. Woanders ist kein Halt, auch nicht in der Organisation Kirche und wie auch immer. Halt ist bei dem, der glaubwürdig geblieben ist, bis zum Tod am Kreuz. Und natürlich, den hat es das Leben gekostet. Aber dann ist Folgendes passiert. Und das ist vielleicht auch die Grundlage dafür, dass man so überhaupt leben kann. Jesus ist ja nicht tot geblieben. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Am dritten Tage. Wer so lebt wie Jesus, das kann man von jemandem nicht verlangen, der nicht an Gott glaubt. Wenn man das hier leben will, so machen will, dann muss man eigentlich auf Gott vertrauen. Das ist der einzige Grund, warum das irgendwie Sinn machen könnte, dass man da irgendwie durchkommt. Weil hier, wenn man das so lebt, wird man am Ende sterben oder als unbedeutender Fatzke da irgendwo verenden. Aber wenn man auf Gott vertraut, dann ist Gott derjenige, der das auch alles sieht und der einen am Ende rettet. Gott wird keinen, der in Nordkorea in den Lagern da irgendwie umgebracht wird, vergessen. Gott wird keinen, der im Iran von dieser Glaubenspolizei, von dieser Religionspolizei geschnappt wird, gefoltert wird und verschwindet und keiner weiß mehr, wo er ist. Gott wird keinen von denen vergessen. Gott wird keinen von den Christen im Römischen Reich vergessen, die ohne Namen irgendwo am Wegesrand gekreuzigt wurden zur Belustigung für die anderen. Gott wird keinen vergessen, der sich ganz auf ihn verlässt und ihm vertraut und der dann anfängt, so zu leben. Weil dann geschieht etwas Glaubwürdiges. Und davon lebt das Christentum. Und deshalb ist das so eine Art Leitfaden für das Reich Gottes oder für ein christliches Leben, so ein Lebensprogramm. Wir alle wissen, es fällt uns schwer. Und vor uns sind auch viele nicht so perfekt da gewesen in diesem Ganzen. Aber sie haben es trotzdem versucht. Das, finde ich, ist für uns doch auch eine Option, oder? Ich will es versuchen. Amen.